wird es vielleicht auch aufgenommen. Viertes Buch Mose ist für mich ein hochinteressantes Buch, überhaupt das Alte Testament. Erst als ich angefangen habe, mich so durchzukauen, auch durchzupredigen, habe ich entdeckt, boah, steckt da Zeugs drin. Ja, und ich merke, es macht Spaß, da reinzugucken. Ja, es ist aber auch so viel drin, dass ich selbst heute mit euch nur ein paar Aspekte angucken kann, damit ihr noch rechtzeitig zum Mittagessen kommt. Der Schwerpunkt, habt ihr ja schon mitgekriegt, der mir heute ums heute, den ich entdeckt habe in diesen Kapiteln ab 4. Mose 13, ist das Hören auf Gott. Ja? Hören auf Gott, geht das überhaupt noch? War auch gerade vorhin die Frage. Macht das Sinn heute in unserer Welt, wo die Nachrichten mehr sich mit einem Bling ja, ankündigen, auf dem Handy, Smartphone, Bling, hat sich wieder jemand gemeldet? Vor 4000 Jahren war Mose unterwegs und heute, das ändert sich, hat sich ja total geändert. Macht es Sinn, heute noch auf Gott so zu hören? Was können wir von dem alten Mose und den Israeliten damals lernen? Die Antwort hat vielleicht jeder nachher persönlich für sich selber. Das Volk Israel ist auf der Wüstenwanderung von Ägypten in ihr verheißenes Land. Und im Moment sind sie dann kurz noch auf der Sinai-Halbinsel in Kadesch. Ja, ihr seht es hier. Sie stehen kurz vor dem Einmarsch in das verheißene Land. Das Land ihrer Träume, das Land, das Ziel, weswegen sie ausgewandert sind. Eigentlich könnten sie jetzt das tun, wozu sie berufen sind. Einzumarschieren in das Land, das Gott ihnen verheißen hat. Doch sie sind selbst damals schon moderne Leute, die sind vorsichtig. Sie wissen nicht genau, ist das richtig, was Gott so gesagt hat? Kann es sein? Lass uns erst mal prüfen, ob das passen könnte. Ob das wirklich so richtig sein könnte, was Gott gesagt hat. Wir schicken Kundschafter aus. Wir prüfen das erstmal. Ja? Im 5. Buch Mose steht, dass das Volk von Mose verlangt hat, dass er Kundschafter ausschickt. Und er macht das dann auch. Ja? Er macht es dann auch im 5. Buch Mose, wo Mose sagt, lasst euch nicht entmutigen, habt keine Angst. Und ich sage, nee, lieber Kundschafter, erstmal gucken, ob alles in Ordnung ist. Ja? Und die Kundschafter, vielleicht kennt ihr die Geschichten aus dem Kindergottesdienst noch, die kommen da hin und sehen, oh, boah, super Land, Trauben so groß, dass sie zwei Männer tragen müssen. Unglaublich. Ja? Tolle Früchte, dieser Begriff, ein Land, wo Milch und Honig fließen. Und jetzt sind die Israeliten ziemlich modern, ja, die machen eine Pro- und Kontraliste. Was spricht für, also nachdem die Kundschafter zurückkommen, was spricht dafür, dass wir in dieses Land gehen und was spricht dagegen? Ja? Also sie haben eine Pro- und Kontraliste. Oh, die sieht ja ganz komisch aus. Denn das Land ist richtig klasse, tolle Früchte, tolles Land, absolut irre, aber es gibt ein paar kleinere Probleme. Die Menschen, die dort leben, sie sind groß, die sind stark, die haben eisere Streitwagen und die haben befestigte Städte. Ja, und die sind auch noch zahlreich. Ja. Und dann passiert Folgendes. Die Kundschafter sagen, es sind gewaltige Festungen. Wir haben einmal Lekiter gesehen und die sagen eines, das seht ihr dann hier, gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Ja? Ja, diese negativen Seiten, das, was negativ ist, das, was so scheint, wird auf einmal riesengroß. Ja? Diese positiven Seiten, die auch da sind, werden auf einmal so klein und das Negative, was problematisch ist, wird so groß, dass das Kontra, also die dagegen sind, das Pro, die dafür sind, sogar steinigen wollen. Ja? Josua Nun Josua und Kaleb, die waren dafür. Und alle anderen sagt, ey, stopft denen, die dafür sind, das Maul, steinigt sie. Wir wollen da nicht rein, wir wollen zurück nach Ägypten. Und als Folge dessen muss das Volk nochmal 40 Jahre da durch die Wüste rumtapern, bis alle Erwachsenen gestorben sind. Doch was hat das jetzt hier mit dem Hören auf Gott zu tun? Hier hat Gott dem Volk Israel ganz klar gesagt, was sie tun können und sollen. Sie sollen in das Land Kanaan einmarschieren. Er ist mit ihnen. Ja? Und dennoch scheint es so, als bei rationaler Abwägung 10 Sachen dagegen sprechen und nur 2 dafür. Also kann Gott ja nicht recht gehabt haben. Ja? Und das sieht dann einfach auch so aus, das Pro ist sehr klein geworden, sehr marginal und das Kontra ist riesig groß. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wo ihr persönlich in eurer Auseinandersetzung mit Gott seid. Manchmal kann es ja sein, dass Gott euch was zeigt, dass ihr das tun sollt. Ihr wägt dann ab, ja, und ihr glaubt lieber den 10 Gründen, die dagegen sprechen. Sei es Mitgliedschaft in der Gemeinde, sei es Taufe, sei es, was weiß ich was, das wisst ihr schon selber. Ja, wo mein Kontra Gottes Pro überlagert. Es kann auch sein, dass berufliche Entscheidungen, dass ich irgendwo hin will, wo ich hin will, aber nicht dort, wo Gott mich haben will. Es kann auch was sehr Persönliches sein. Das ist eure Entscheidung. Hört hin, was ist dran. Deswegen mein erster Merksatz vielleicht, wenn du von Gott etwas gehört hast, dann tue dies. Auch wenn noch so viele rationale Gründe dagegen sprechen. Höre auf Gott, er wird mit dir sein. Und wenn du, ja, das ist manchmal nicht einfach, ich weiß. Und es ist schwer. Aber eine zweite Stelle, ja, bei dem es um richtiges Hören auf Gott geht, das finden wir dann, wenn ihr im 4. Buch Mose seid, in Kapitel 20. Ja? Was passiert da? Ihr könntet jetzt das lesen, dann haben wir ein bisschen Zeit gewonnen, aber nee, ich erzähle es euch einfach. Ja? Das Volk ist durch die Wüste, in der Wüste gibt es halt manchmal wenig Wasser. Ja? Sie hatten die Situation aber schon mal. So, und was passiert? Oh, wenn ihr kein Wasser habt und Durst habt und ihr kriegt nichts, dann kriegst du so einen Hals. Und diesen Hals haben die Israeliten Mose spüren lassen. Ja, die sind zu Mose gegangen und haben gesagt, ey, warum hast du uns aus Ägypten geholt? Nichts zu essen, kein Getreide, kein Fleisch, keine Trauben, keine Granaten, nicht mal Wasser gibt's. Ja, und jetzt gehen sie zu Mose und Gott sagt zu ihm, okay, nimm deinen Stab, ruf deinen Bruder Aaron, das Volk von dem Felsen dort zusammen, sprecht laut zu dem Stein, sodass alle es hören. Und dann wird Wasser aus ihm herausfließen und ihr könnt den Menschen und Tieren zu trinken geben. Nur, dass ihr einfach wisst, es geht hier um etwa 2 Millionen Menschen. Ja? Das könnt ihr nochmal nachlesen irgendwann. Ich kann natürlich ihr Problem verstehen. Durst ist was Schreckliches. Aber sie hätten ja auch einfach zu Mose gehen können und sagen, Mose, komm, du hast auch den Kontakt zu Gott. Kannst du das mit dem Wasser bitte klären? Ja, wäre locker gegangen. Nee, sie müssen ihm Stress machen. Aber sowas von dermaßen Stress, dass er mal wieder keinen Bock hat. Also geht er zu Gott. Der Mose geht zu Gott und sagt, Gott sagt zu ihm, nimm deinen Stock und rede zu dem Felsen. Mose nimmt also seinen Stock. Mose nimmt seinen Stock, ruft das Volk zusammen, kommt alle mit. Er geht an den Felsen und schlägt 2-mal gegen den Felsen. Super. Wasser kommt raus. 2 Millionen Menschen und Tiere können trinken. Ende gut, alles gut, oder? Theoretisch ja. Ergebnis ist ja da. Die gleiche Stelle, dennoch, hier unten steht, aber der Herr sprach zu Mose und Aaron, ihr habt mir nicht vertraut und meinen heiligen Namen nicht geehrt, sondern euch selbst in den Mittelpunkt gestellt. Deshalb dürft ihr mein Volk nicht in das Land bringen. Mose sollte mit dem Felsen reden. Ich glaube, das ging komisch, du stehst am Felsen, du redest mit ihm. Aber Mose sollte mit dem Felsen reden. Und er sollte nicht mit dem Stock gegen ihn schlagen. Und deswegen darf er nicht in das Land, das verheißene Land, reingehen. Da musst du ein bisschen den Hintergrund verstehen, denn es ist fast die gleiche Geschichte, wie wir es im 2. Mose schon mal hatten. Ja, im 2. Mose war das Gleiche schon mal. Ähnliche Situation, fast identisch. Durst, machen Mose Stress. Mose fragt Gott, Gott sagt, nimm deinen Stab, schlag gegen den Felsen. Ja? Du sollst an den Felsen schlagen, so wird das Wasser herauslaufen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Mose steht tierisch unter Stress. Ja? Er hat eine Situation, kein Wasser, das Volk murrt. Mose fragt Gott, Mose soll mit seinem Stock zum Felsen gehen und es wird Wasser geben. Es gibt nur einen ganz kleinen, aber feinen Unterschied. Beim ersten Mal soll er gegen den Felsen schlagen und beim zweiten Mal soll er zu dem Felsen reden. Absolut identische Situation, ein kleiner Unterschied. Stellt euch das vor. Der steht unter Stress. Sowas von Stress. Ja? Die Situation ist ihm nicht unbekannt. Die Situation kennt er. Und in dieser Stresssituation macht er einen Fehler. Denn beim zweiten Mal schlägt er ebenfalls gegen den Felsen. Und daher darf er nicht in das verheißene Land. Boah. Warum ist die Strafe eigentlich für Mose so schlimm? Zum einen ist es ein biblisches Prinzip, dass von Leitern, also euren Ältesten, eurem Pastor, wesentlich mehr gefordert wird als vom normalen Fußvolk. Also deswegen seid gnädig ein bisschen mit denen. Zum Zweiten wird durch diese Vorgehensweise, wie ich es euch gerade vorhin auch schon gezeigt habe, nicht Gott geehrt, sondern der Mensch Mose hat sich selbst in den Mittelpunkt gestellt. Und denkt, okay, schwierig. Doch einen anderen Grund, warum das so wichtig ist, habe ich von dem Buch, von dem Leiter, der Gründer der Fackelträger in England, Walter Ian Thomas, hat im Buch Christus in euch was beschrieben. Dort vergleicht er den Auszug aus Ägypten in das verheißene Land mit dem Leben der Christen. So wie wir leben. Und an dieser Stelle steht für ihn der Fels für Christus. Christus ist der Fels. Und dieser Fels Christus sollte einmal geschlagen, in dem Sinn ans Kreuz geschlagen werden, damit wir zu dem lebendigen Wasser gelangen. Danach, in einer zweiten Situation, darf Christus nicht nochmal gekreuzigt werden. Das ist schon passiert. Danach soll ich mit Christus reden. Er soll nur noch angerufen werden. Es braucht keine Wiederholung. Und mir persönlich ist das sehr wichtig. Auch wenn eine Situation gleich, sogar identisch aussieht, wie in der Vergangenheit. Wenn ich denke, ah, die Situation kenne ich, ja, nicht das Gleiche hilft, was einmal geholfen hat, hilft nochmal. Genau hören, was Gott von einem will und auf die Unterschiede hören. Ja, vielleicht will er in der einen Situation was ganz anderes wie in der ersten. Ja, die Feinheiten sind wichtig. Gott ist sehr individuell. Ja, er sagt nicht, so wie ich es damals gemacht habe, mache ich es heute auch. Nein, es ist ganz anders. Es ist so, es passt für dich jetzt. Jede Situation ist für Gott anders. Zwei Kapitel weiter begegnet uns ein Mann, der zeigt, wie wir es eigentlich nicht machen sollen. Es ist immer schön, wenn man von Leuten lernen kann, wie man es falsch macht. Biliam. Die Geschichte von Biliam steht ab Kapitel 22. Ich erzähle sie heute einfach. Ihr lest sie bitte nach. Die ist spannend, die ist interessant. heute habt ihr ja Zeit zum Lesen, ist ja hübsches Wetter. Bileam war ein Wahrsager. Ja? Seine Macht bestand darin, Flüche auszusprechen, die sehr, sehr wirksam waren. Ja? Und da hat er seine Kohle damit gemacht. Jetzt stehen sie da, die Israeliten, und der König von Moab hat Angst. Da habe ich gedacht, ah super, ich habe doch den Bileam. Also schicke ich Leute zum Bileam und sage, Bileam, du kriegst Kohle, wenn du die Israeliten verfluchst. Was macht Bileam? Er nimmt Kontakt mit dem Gott des gegnerischen Volkes auf. Das ging, das geht. Ja, es geht viel in der geistigen Welt, was wir nicht wahrhaben, aber das geht. Er hat den Kontakt aufgenommen. Und Gott erscheint dem Wahrsager Bileam und er warnt ihn, das gesegnete Volk zu verfluchen. Also muss er die Boten zurückschicken und sagt, nee, geht nicht. Der König von Moab kann das nicht akzeptieren und sagt, ey, weißt was, ich schicke jetzt ein bisschen paar bessere Leute, also ein paar Fürsten, die ein bisschen besser gekleidet sind, ein bisschen mehr Kohle, ein bisschen mehr alles möglich, nochmal hin. Alles klar. Bileam guckt sich die an und sagt, oh, die sind aber schön, die sind aber reich, da gibt es auch viel Kohle. Geht also nochmal zu Gott. Und interessant, Gott, diesmal erlaubt es Gott ihm. Was macht Bileam? Er hockt sich auf seine Eselin und zieht los. Vor dessen Augen. Weißt du, ihr müsst euch vorstellen, der zieht auf seine Eselin und der weiß, der Weg ist geradeaus, die Eselin läuft. Er muss nicht viel machen. Er träumt wahrscheinlich wie Dagobert Duck da in Gold zu baden später. Er sieht nichts mehr rechts und links. Und dann sieht er nicht den Engel, der mit einem Schwert mitten im Weg steht. Gott ist nämlich ziemlich sauer, dass Bileam sich auf den Weg macht. Das erste Mal weicht die Eselin auf dem Feld aus. Beim zweiten Mal ist der Weg schon enger. Da schrammt die Eselin so an einer Weinbergmauer entlang und dem Bileam tut es weh. Beide Male schlägt Bileam natürlich die Eselin, weil die sich da nicht auf dem Weg hält. Beim dritten Mal ist der Weg so eng, die Eselin kommt weder rechts noch links an dem Engel vorbei. Was macht sie? Und geht vor dem Engel in die Knie, die Eselin. Jetzt wird aber Bileam sowas von sauer, dass er seinen Stock nimmt und richtig auf die Eselin einprügelt. Und auf einmal fängt die Eselin an zu reden und fragt Bileam, wieso schlägst du mich? Der ist immer noch so verblendet von seinem Dagobert-Duck-Traum, ja, dass er den Engel immer noch sieht. Ja? Selbst als die Eselin zu ihm redet, sag mal, da muss doch was blicken. Doch endlich öffnet Gott dem Bileam die Augen und er sieht den Engel. Der schärft ihm nochmal ein, nur das zu reden, was Gott wirklich will. Als Bileam dann bei Balak ankommt, also dem König der Moabiter, soll er im Auftrag von Balak das Volk Israel verfluchen. Er beginnt mit der Zeremonie, Schlachtung von Tieren und alles Gedöns, aber er muss Israel zweimal segnen. Zweimal segnen. Was mir bei der Geschichte wichtig geworden ist, ist auch, dass manchmal höre ich von Gott ganz genau, was ich nicht tun soll. Ja? Was Gott nicht will. Also frage ich lieber Gott nochmal, ob er das wirklich so ernst meint. Ja. Selbst Hindernisse, die Gott uns in den Weg legt, sind für uns dann nur Herausforderungen. Und wir sehen sie nicht. Manchmal bin ich mir nicht ganz klar, ob ich nicht ein kleiner Bileam bin, der so ähnlich gehandelt hätte. Ja, vielleicht noch ein bisschen fromm verpackt, kann man ja auch sagen. Ey, wenn ich so viel Geld bekomme, das kann ich alles spenden. Ja, und es ist bestimmt ein Geschenk von Gott, wenn so viel Geld kommt. Das kann doch nicht falsch sein. Ja, deswegen, wenn wir hören von Gott, was er nicht will, sind wir bereit, dem zu folgen, auch wenn es uns nicht passt? Hören wir auf Gott oder hören wir auf unseren Willen? Was ist unsere Motivation? Will ich Gott gefallen oder will ich Menschen gefallen und mir selber? Jetzt möchte ich mit euch noch einen Blick auf das Kapitel 25 werfen, auch wieder relativ lang. Kapitel 25 steht am oben, also die Frauen hatten, ja, sie waren, als die Israeliten in Schittim-Lande lagerten, begannen sie mit den moabitischen Frauen Hurerei zu treiben. Die Frauen hatten sie zu den Opferfesten ihrer Götter eingeladen. Und schon bald nahmen die Israeliten an ihren Opfermahlen teil und beteten die Götter Moabs an. Also ihr müsst euch vorstellen, die Götter Moabs, das sind auch solche netten Götter, die Menschenopfer verlangen. Ja? Da werden auch Menschen lebendig verbrannt, also richtig nett. Aber als ich diesen Text gelesen habe, habe ich nachgeguckt und habe gedacht, seht ihr, wer hier wen verführt? Es sind die moabitischen Frauen, die die israelitischen Männer verführen. Biliam hat also auf den Hintergrund, also auf, über die Hintertür, die Israeliten doch noch verfluchen können. Die Männer, und das muss ich leider als Mann sagen, sind viel zu schwach, um auf einer Versuchung standzuhalten. Ja? Die Männer sind manchmal nicht stark genug, um wirklich zu sagen, nein, das mache ich nicht mit. Die Schlange im Garten Eden, ganz am Anfang bei der Schöpfung, die wusste schon genau, warum sie sich die Eva raussucht. Weil sie wusste, wenn ich die Eva habe, dann habe ich den Adam gleich mit. Ja? Der Adam stand doch direkt daneben. Aber Adam hatte da überhaupt keine Meinung. Wenn die Schlange Adam angesprochen hätte, dann hat er gesagt, du, frag meine Frau, in religiösen Dingen ist dafür die zuständig. Und in der Bibel ist häufig davon Rede, dass Männer von fremden Frauen zu anderen Götzen hingezogen werden als umgekehrt. Wahrscheinlich ist deswegen das Judentum die einzige Religion, wo du dann ein Jude bist, wenn deine Mutter Jüdin ist. Weil die wissen genau, wie der Hase läuft. Die Frauen haben in religiösen Dingen oft ein bisschen mehr zu sagen als wir Männer. Oft ist es so, dass die Frauen zuerst zu Jesus kommen, bevor die Männer hinterher dackeln. Und vielleicht sind auch manchmal die Männer die Ersten, die wieder weg sind. Deswegen, ich möchte euch eines sagen, ihr Frauen und ihr Mädels. Seid euch bewusst, was für einen Einfluss ihr habt. Welche, in Anführungsstrichen, Macht ihr habt. Und ich sage euch Männern und mir Männern zu uns, lasst uns einen eigenen, starken Glauben entwickeln, der unabhängig von unseren Frauen ist. Lasst uns Musketiere des himmlischen Königs sein, die sich nicht von Gott abbringen lassen, auch wenn uns vielleicht manchmal eine Arbeitskollegin schöne Augen macht. Gott sagt, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich glaube, das gilt für beide Geschlechter natürlich. Aber vielleicht müssen wir Männer das manchmal ein bisschen ernster nehmen. Meine Zusammenfassung für heute, wenn du von Gott was gehört hast, tue dies. Auch wenn noch so viele rationale Gründe dagegen sprechen, höre auf Gott, er wird mit dir sein. Auch wenn die Situation ähnlich scheint, genau hinhören, was Gott möchte. Auch die Feinheiten sind wichtig. Manchmal hören wir von Gott, was er nicht will. Sind wir bereit, dem zu folgen, auch wenn es uns nicht passt? Hören wir auf Gott oder auf unseren Willen? Und als Letztes, wenn wir richtig hören, dann sind wir auch eher gewappnet gegen Verführungen von außen. Epheser 6, Vers 10, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. In der Beziehung zu Jesus stark werden. Amen.